ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Ja, moin moin. Ich bin noch ein bisschen verkühlt, ein bisschen heiser. Mich hat das ein bisschen erwischt. Hallo, hier ist Heinz Galling. Und diese Podcast-Ausgabe ist eine ganz besondere. Denn wir sind bei Horst zu Hause im Wintergarten in Bredstedt. Und ich habe ganz besondere Gäste dabei. Ich habe Horst natürlich dabei, Jörg Owens ist dabei, unser Spezi, ne? Fang mal was, moin, Jörg, moin. Schön. Und Horst, alter Angelkumpel, sitzt neben mir, Hein
Gilde,
genau so sieht das aus, Hein Gilde, 86 Jahre alt, Angellegende hier und so viel Angelerfahrung, wenn so viel geballte Angelerfahrung an einem Tisch sitzt, dann muss man sprechen über die wichtigsten, über die besten Tricks, um an den Fisch zu kommen. Und wer diesen Podcast hört hier, der fängt unter Garantie seinen Fisch. Denn die besten Tipps, die kommen von diesen Leuten, die hier am Tisch sitzen. Wir haben hier eine Tasse Kaffee stehen. Gestern waren wir an der Soholmer Au. Das ist so ein kleines Flüsschen hier ganz in der Nähe von Bredstedt Richtung Nübel raus. Und da haben wir Flusskrebse gefangen. Auch da gibt es eine ganz besondere Methode. Wir haben diese sogenannten Signalkrebse gefangen und haben uns ein schönes Fischbrötchen, Krabbenbrötchen, Krebsbrötchen gemacht. Ganz lecker. Aber fangen wir doch mal mit unserem ältesten Kollegen an, der neben mir sitzt. Hein fährt mit seinen 86 Jahren immer noch Bagger, ne Hein? Du kannst ruhig ein bisschen lauter sprechen, du. Wie geil die da tüt. Wie geht dir das heute?
Gut, gut. Jeden Tag geht mir das gut.
Also,
weh hat man mal, aber das ist eben, mit 86 kannst du nicht alles verlangen.
Mit 86 kann man das nicht anders verlangen.
Oder 68.
68, sagt er immer.
Das hört sich besser an.
Wir schnacken so ein bisschen platt, weil hier in Nordfriesland schnackt man platt. Horst, du, wenn du mit Hein unterwegs bist beim Angeln, ihr redet nur platt, ne?
Genau, das ist komisch. Also ich habe ja mein Berufsleben praktisch in Kiel verbracht, aber sobald ich hier über die Erlau gefahren bin, hat meine Kollegen getroffen, fällt man automatisch ins Plattdeutsche und wir sprechen eigentlich untereinander ständig Plattdeutsch. So.
Wie sieht das bei dir aus, Jörg? Redet ihr auch platt so ein bisschen oder kannst du?
Nee, ich knack platt, ich bin platt groß geworden.
Ja.
Und, das ist aber so ganz spät kommen bei mir. Ja.
Du kannst aber jetzt ruhig Hochdeutsch reden, weil das ist dann für die Zuhörer einfacher, das zu verstehen. Ich versuche das auch so ein bisschen dann mal zu übersetzen.
Ja, manchmal, wenn, ne? Mit Untertitel ist halt schlecht, die Podcast.
Beim Radio. Ja. Ne? Ja, ja. Eine Geschichte vielleicht noch, die hast du mir vorher erzählt. Du kennst ja den einen schon ein bisschen länger. Und der hat bei dir so einen speziellen Spitznamen gehabt. Ne? Wie hieß der denn bei dir?
Nicht gehabt, den hat er immer noch.
Ja.
Ja, Hein Büffel.
Hein Büffel.
Ja.
Warum heißt er Hein Büffel?
Ja, von der Schulzeit her ist das geblieben. Ich glaube, der Lehrersohn hat mich so geärgert. Und er war etwas älter, aber da hatte ich immer Angst vor. Und dann waren wir draußen, standen. Wir hatten ja noch keine Wasserleitung, wir hatten eine Pumpe, wenn wir Wasser haben wollten. Und dann habe ich mich geschnappt und dann habe ich ihn zusammengehauen. Und dann sagten die anderen, wie so ein Büffel, der sein Wort beim Loskommen.
Du hast ja, den
und dann habe ich den Namen ja behalten. Ja, ein Büffel, ja, der kennt mich. Ja.
Du hast den Lehrer.
Ja, das ist so. Und
ja, Hein hat unbändige Kräfte. Also wir haben ja hier einen Podcast, man kann ihn leider nicht sehen. Aber Hein ist ein richtig großer, kräftiger Mann. Und er hat Kräfte und hat Hände wie Schaufeln.
Wie Schaufelbagger.
Ja, nee, ehrlich. Ja. Also er ist schon Wahnsinn und er musste seine Kräfte auch immer vernünftig einsetzen. Aber ich habe kaum jemanden, der so hohe Kräfte hat wie Hein. Ich habe hier ja beim Umbau meines Hauses geholfen und für ihn war so ein Kompressor, so ein Boschhammer, das war für ihn Spielzeug. Ich hatte Probleme, das Ding anzuheben und Hein hat hier bei mir die Wände mit rausgewickelt, das war eine wahre Freude.
Also ich kann dazu auch noch eine Geschichte erzählen. So, als ich Kind war, 6 Jahre, 7 Jahre alt, Hein kennt mich ja als Baby, na? Arbeitskollege von meinem Vater. Wenn Hein kam oder wir bei Hein waren, Köderfische senken, bei dir im Teich, weißt du das noch? Da Wir haben so eine Angst gehabt als Kinder, wenn Hein uns die Hand gegeben hat. Der hat einmal gedrückt und wir haben in den Knien, auf den Knien gesessen.
Guck doch mal, der hat
ja, 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 das wären gute Tiden, Hein. Ja. Und sind das immer noch.
Ja. So, dann wollen wir mal ein bisschen die Kurve kriegen zum Angeln wieder. Ihr habt ja schon viele zusammen geangelt, Horst und Hein, die sitzen ja zusammen bei den alten Säcken hier in Bredstedt immer zusammen. Und Jörg hat mir erzählt, der hat also Angelverbot bei den alten Säcken, weil die alten Säcke Angst haben, dass Jörg gewinnt. Stimmt das?
Ja.
Ist das so?
Ja.
Tatsächlich, Horst?
Naja, ist das so. Jörg ist ja einer der erfahrensten Angler hier. Der kennt ja alle Angeltechniken und kennt natürlich auch die Gewässer wie seine Westentasche und macht ja auch eigentlich nichts anderes als Angeln. Nicht? Und obwohl wir ja die alten Säcke sind, also wie gesagt, unser Senior ist schon, wird jetzt bald 89 und angelt immer noch aktiv mit. Und die haben natürlich auch den Ehrgeiz und wollen immer am besten abschneiden. Und deswegen, weißt du, wenn jetzt ein junger Mann dazukommt, weißt du, der dann noch Erfahrung hat oder relativ junger Mann, ne, der wird dann mit Argus Augen betrachtet. Also wir liegen jetzt in den letzten Zügen. Wir haben nächsten Donnerstag unseren letzten Durchgang und wir machen ja so eine kleine interne Wertung. Und die Leute rechnen hoch und denken, weißt du, also die sind jetzt schon ständig an dem Gewässer und da wird geübt und trainiert, trotz des hohen Alters. Ich sage, weißt du, ich brauche eigentlich doch nicht mehr trainieren. Ich kenne das Gewässer, ich weiß, was mich erwartet. Aber da ist Ehrgeiz vorhanden und alle möchten eben gut abschneiden.
Ab nächstes Jahr steige ich ein. Ich kann mir das ja gar nicht verbieten.
Ich weiß, dass jeder so seine Geheimrezepte hat. Hein, du zum Beispiel, wollen wir mal so langsam zu den besten Angeltricks und Tipps kommen. Wenn du anfütterst, beim Anfüttern, da hast du doch immer was Besonderes dabei. Was ist denn besondere Zutat?
Ja, ich habe viel gelernt von, wir haben ja zwei Kollegen, du kannst einen sagen, der war hundertprozentig Hans Runge. Und er hat seine Futterzusammenstellung, da kamst du nie hinter. Und eines Tages hat er mir dann mal was verraten und so habe ich dann aufgebaut und habe so ein bisschen mehr gemischt mit irgendwas.
Erzähl mal, was ist das Besondere?
Und das hat geklappt.
Was ist das Besondere? Ja. Jetzt kannst du doch sagen. Du bist doch unter uns.
Ja, vertell, ich bin nach Jörg gewesen im Laden und dann hat er das, willst du das alles mithören? Ja. Ich komme nicht jeden Tag noch die Herren. Wenn du erst ein halbes Jahr irgendwo wegkommst. Und dann habe ich eine ganze Tüte voll Duftstoffen mitgenommen. Er hat bloß meinen Kopf geschüttelt. Ja, ist so.
Aber was ist denn das Besondere jetzt? Wenn du jetzt, du kommst jetzt an Gewässer zu den alten Säcken und willst jetzt anfüttern, was für einen Tipp gibst du da den Anfängern, wenn du Lockstoffe da einsetzt? Was für Tricks gibt es da?
Gibt so viele.
Ja, dann erzähl doch mal einen.
Nee, man wird überhaupt keinen Mund halten, hier wird gar nichts erzählt.
Nicht alles.
Was haben wir da drunter gehabt?
Naja, Hein, du hast immer da so geröstet, zum Beispiel.
Was hast du geröstet?
Im Leben, also auch mit der Angelei.
Ja.
Ich bin, Horst und mit Horst kann ich das nie vergleichen, da wollte ich immer hinterher und er auch sein Meeres angeln und das. Aber ich habe es doch zweimal geschafft, Landesmeister zu sein.
Ja. Womit denn? Was hast du denn genommen?
Ja, einmal womit? Ja, mit das Futter, was ich für den Nordostenkanal brauchte. Das muss immer etwas schwerer sein.
Was ist denn da nun drin? Und erzähl doch mal.
Ja, erzähl mal. Was ich gebraucht habe früher, das war Soja schon. Und das gibt es nicht mehr in
Köln. Soja?
Da habe ich das aufgeweicht und dann haben meine Duftstoffe da. Das wussten die alle.
Ja.
Denn der Braschen, wenn der gründet, der sammelt ja alles auf. Und dann nachher kamen Maden und Pinkies dazu. Und dann waren die richtigen Duftstoffe, auch von oben. Und dann hat das geklappt. Also und Hennig habe ich immer viel ausgebracht, der wusste auch viel.
Ja.
Und dann,
das Prinzip, das Heinz-Geheimrezept, das wir jeder im Verein natürlich wusste, war, Hein hatte grobes Sojaschrot. Und dieses Sojaschrot, heute nennt man das Partikel beim Angeln, hat den Vorteil, dass da richtig was du, wenn du ja was anbietest, und das sind Brassen, dass die auch was zum Fressen haben. Also früher hat man das Futter ja oft gemahlen und fein gemahlen. Und Hein hat immer sein Sojaschrot mit heißem Wasser aufgequollen. Dadurch hatte er Partikel. Und dann hat er natürlich da irgendwelche Lockzutaten, Zucker, Sirup oder Honig, weiß ich was, reingetan und habe da natürlich sehr erfolgreich mitgeangelt. Mhm. Im Übrigen, Hein war am letzten Sonntag eingeladen zu einem Freundschaftsangeln, einem Hegefischen. Das hat er mit seinen 86 Jahren gewonnen, hat da den ersten Platz gemacht.
Mhm. Ja,
schön, wenn man da noch galt, ne? Also ja, das muss man sagen, wir haben ja gestern gesehen, wenn er da so am Wasser sitzt, gebannt, dann ist Hein in seinem Element, ne? Dann ist das so wie Medizin für dich am Wasser, ne?
Ja, das Wasser tut das mir an und auch, naja, das will ich gar nicht anschnacken, aber bevor wir hinhören, das tut mir das auch immer an.
Ich weiß, also wir können da ganz kurz einen Schlenker nochmal machen, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen.
Nee.
Ganz am Ende sagen wir nochmal, worum es geht.
Und das wird mein Kollege auch sagen, also ja. Die Erfahrung, er sagt ja selber, habe ich alles gelernt von Hein.
Ja.
Und das ist genauso, ich habe von Horst Hennings gelernt, ich habe von Ohms gelernt. Oh. Und ich habe auch immer, wenn ich vorbeilief mit der Hand rasch, oh, der hat die Duftstoffe, da muss ich mal probieren, vielleicht glückt das.
Duftstoffe, ganz wichtig beim Angeln. Werden ja auch bei Gummifischen jetzt auch mitverkauft, was sind das?
Booster
das
man, nennt das.
Ne? Wie nennt man das?
Booster, glaube ich.
Booster?
Ja, Booster. Lockstoffe ist schon
das riecht manchmal ganz schön ekelhaft, ne?
Ja, obwohl...
Was hältst du von solchen Lockstoffen?
Von der Logik her, ne? Mhm. Ich kann mal sagen, wenn ein Fisch so in 4 Meter Wassertiefe schwimmt, das ist dunkel. Mhm. Ein Aal zum Beispiel, das ist dann sogar noch 4 Meter tief und dunkel. Mhm. Wenn die nicht riechen könnten, würden die verhungern.
Ja.
So, deshalb Lockstoffe machen was aus, werden auch teilweise überbewertet. Und dass sie auf dem Gummifisch halten, ist ja schwer. Das wird heute aber dann mit Vaseline gemacht. Ne? Oh. Quasi Vaseline gemischt mit Aroma, klebt ein bisschen. Ja, ich will das nicht so ganz schlecht.
Aber Horst, du hast mir mal erzählt, ihr habt ja auch sogar Würmer getunkt auch, ne?
Genau. Also Hein, diese Duftstoffe, ich weiß nicht, jeder träumt ja davon, dass er den ultimativen Köder findet. Also es gibt heute zum Beispiel Wattwürmer, künstliche Wattwürmer, die sollen genauso gut fangen wie lebendige. Tun sie nicht. Also es ist nicht erwiesen. Und wenn jemand diesen Lockstoff erfinden würde, was der einen Wattwurm oder einen Seeringelwurm ersetzt, der wäre Milliardär. Ne? Also wie gesagt, der Glaube versetzt Berge und das Wichtigste ist beim Angeln, du musst Vertrauen in deinen Köder haben. Mhm. Und wenn ich schon sehe, weißt du, wenn einige ihren Schrank aufmachen, dann denkst du, du bist in der Giftküche. Das riecht wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, das eine riecht nach Vanille, nach dies und das und jeniges, weißt du. Also ich sage, die Fische werden ja irgendwo wahnsinnig, man kann es da auch mit übertreiben. Aber das A und O, das Wichtigste ist, Vertrauen in seinen Köder und nicht zu viel experimentieren. Mhm. Also Hein, ich bin immer ein sparsamer Mensch gewesen, weißt du, und ich habe Kollegen, weißt du, die hatten Futter, das war abgelaufen. Ne? Ich komme ja auch viel Angelgeschäfte und dann ist der Futter, das Verfalldatum ist gewesen und so, kannst du mithaben. Dieses Futter habe ich genommen, weißt du, angerührt, angefuttert und habe gewonnen. Also wie gesagt, man muss Vertrauen in seinen Köder und in sein Futter haben. Und wichtig ist auch, wie man das Futter platziert. Ne, guck mal, wir haben gestern zum Beispiel Hein beobachtet, der in einem relativ schnell fließenden Fluss, der nicht so tief war, gefüttert hat. Weißt du, und da kommt es eben darauf an, wie schwer ist dein Futter? Weißt du, sagt das gleich zum Grund? Fällt das gleich auseinander? Wie weit muss ich vorwerfen? Das sind Erfahrungswerte. Weißt du, man kann nicht einfach, viele machen den Fehler, weißt du, wissen nicht, dass sie eine Futterspur anlegen müssen, werfen was du weit raus, ne, da wo sie die Angel haben, aber die Strömung zieht ihn rum und du hast keine Futterspur. Also du musst dir merken, eigentlich so als Faustregel, die Rutenspitze ist eigentlich der Zielpunkt, wenn ich Futter einwerfe und ein Stück weit davor und dann kann ich eine Futterspur haben und kann meine Pose da führen.
Ist aber abhängig natürlich von der Strömung natürlich auch. Wir haben, als wir an der Weser jetzt geangelt haben, da war eine richtig harte Strömung. Das heißt, die Futterspur zieht sich dann natürlich weit lang. Ne? Da haben wir auch da das so schöne große Rotaugen gefangen. Wir wollten eigentlich Barben fangen, hat nicht funktioniert. Aber also
noch eins, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Das Ausloten.
Ah,
wenn du eine Kante findest, oder stimmt das nicht, Horst?
Ja, natürlich, du musst deinen Angelplatz vorher ausloten.
Also und wenn du genau ausloten tust und du findest die Kante, und da stehen meistens die Fische, das habe ich festgestellt in meinem ganzen Angelleben. Immer wenn ich die Kante gesucht habe, ich habe die Kante dann gefunden und habe da auch geangelt. Mhm. Und mein Futter hat hingehauen. Mhm. Das liegt nicht allein am Futter, auch wie machst du das?
Aber du, die Kante gegeben hast du dir nicht, ne?
Bitte?
Hast du dir die Kante auch mal gegeben?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, ich hab, die haben dann gefragt, woher sie angelt, ja, an der Kante. Also, ich habe die Kante gefunden.
Ne? Ja. Generell kann man sagen, Heinz, was ja. jedes Hindernis im Wasser, wenn ich irgendwo ein Hindernis finde, eine Ausfüllung, ein Kolben, ein Loch oder sowas alles, das sind natürlich Plätze, die man dann intensiv befischen muss. Und deswegen hat Hein recht, was du, jeder erfahrene Angler lotet erstmal seinen Platz aus und sagt, was du, kannst du ja auch bestätigen, Jörg, nicht? Also
mal die Struktur sich angucken. Ne?
Ja. Schon wir richtig. Haben ein auch andere Redakteur gehabt, hier, wie hier denn, ne, Fuhrmann.
Ja.
Und er war hier und dann hatten wir Angeln in Dörfum. Und dann sagt er, du Hein, wie heißt dein Futter? Und da hab, ey, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mein Futter doch nicht preisgeben. Mm. Und da habe ich das sogar schon. Das hat er auch aufgeschrieben. Mm. Das habe ich jetzt noch im Buch, was er da geschrieben hat. Sojaschot, das ist gut. Und dann Hein hat ja gefangen. Ja, die anderen ja auch.
Wir sind so ein bisschen jetzt bei den Ködern und beim Futter gelandet. Also ausloten den Angelplatz ist wichtig. Die Kante finden. Richtig anfuttern, Futterspur legen. Und Horst sagt ja immer, das machen auch den Fehler, machen ja viele Anfänger, die denken, wenn sie auf Barsch zum Beispiel angeln mit Dendrobena oder mit Tauwurm, die müssen den Wurm im Haken verstecken. Ne? Das ist falsch. Ne? Also
Hakenspitze frei, das ist die Faustregel. Ne? Generell, welchen Köder ich bitte.
Und was Jörg gemacht hat, wenn er bei mir, er steht ja auch mal bei mir und guckt. Und dann, du weißt was, Hein, deine Mundschuhe ist zu lang. Mach die mal ein bisschen kürzer, das ist besser. Hat er das gestern auch gesagt. Ich habe meistens immer so 30 cm und dann auf 20 cm habe ich vielleicht gehabt. Ne?
Ja.
Und dann klemme ich da dann auch noch ein kleines Blei ran, damit der Winkel, der kleine Blei, also dann geht das so, so ein schräg und das andere geradeaus. Und dann schleife ich eben über den Grund weg.
Jetzt müssen wir das mal erklären. Für die Laien, wir haben gesagt, also wichtig, die Hakenspitze freilassen. Jetzt waren wir beim Begriff Mundschnur. Jörg, du hast ja bisher noch nicht so sehr viel zu Wort gekommen. Erklär einmal, du hast gestern...
Wir sind hier mitten in der Nacht.
Wir sind mitten in der Nacht. Du hast gestern einen kleinen Tipp gegeben. Ja. Er soll die Mundschnur verkürzen. Was heißt das, Mundschnur?
Also mit Mundschnur meint Hein jetzt das Vorfach.
Mhm.
Das heißt, es ist ein Stück Schnur, an dem der Fisch dann beißt.
Mhm.
So, und Hein hat gestern das Vorfach sehr lang gemacht. Es war da ja nur 50 cm tief, wo wir geangelt haben.
Mhm.
So, und das Problem ist, wenn Fische beißen an dieser langen Schnur, darüber ist das Blei, und schwimmen auf die Pose zu, erkennt man keine Bisse.
Mhm.
Wird nicht angezeigt. Das heißt, der Köder muss dann dichter am Blei sein, kürzer als Vorfach. Beziehungsweise Hein hat jetzt Mundschnur dazu gesagt. Und dann kann man die Bisse besser erkennen.
Da hilft manchmal auch so ein kleines Klemmblei kurz über Haken, dass er etwas tiefer ist.
Ja, das kann man auch machen. Das wird ja sogar in den Fischereischeinprüfungen so gezeigt mit Skizze. Das gibt Tüdelkram ohne Ende.
Also empfiehlst du nicht?
Nee, also wenn man, das gibt so Ebenen, wenn man da angelt, da muss man das machen. Mhm. Aber so ganz normal angeln gehen, hört auch mit dem Schrotblei auf dem Vorfach, das braucht man nicht. Ne?
So, wir wollen noch mal ein paar andere Tricks euch verraten jetzt. Ich weiß, als wir bei den Dreharbeiten in diesem Jahr zum ersten Mal mit dir unterwegs waren, haben wir auf Aal geangelt, an einem Forellensee, wo auf natürliche Art und Weise auch die Aale reinwandern können. Und da hast du an deiner Route so einen speziellen Bissanzeiger gehabt. Das heißt, Grundregel beim Aalangeln ist doch erstens immer Bügel auflassen, richtig?
Für mich,
ja. Für dich, ja.
Ja.
Okay, weil der Aal, wenn er beißt, ein großer Aal, sofort marschiert.
Nicht sofort, der marschiert nicht sofort. Für mich, also die meisten, die großen Aale sind für mich die vorsichtigsten.
Okay.
Stipper, ich habe ja eben darüber geredet, kleine Posen, 1 Gramm schwer, da haben wir dabei große Aale gefangen beim Stippen.
Mhm.
Und die Bisse waren eigentlich, dass die Pose unter der Oberfläche stehen blieb.
Mhm.
Diese leichte Pose. So vorsichtig haben die Aale gebissen. Horst und ich waren ja schon öfter mal zusammen Aalangeln. Und Horst hat da ja ein bisschen länger Erfahrung. Und der hat noch die Zeit mitgemacht, wo das richtig viele Aale gab. Und hat dann auch gesagt, hier raus, ne, Rute hoch, die schlagen sich an. das ging mal, als es noch sehr viele Aale gab, weil da war immer einer dabei, der nicht mehr leben wollte. Heute sind die Aale weniger geworden und man muss da ein bisschen feiner
ran. Schlauer geworden auch vielleicht?
Nee, nein, zu viel, das höre ich auch mal von den Forellenanglern am Forellentag.
Die haben also ich sag dir, wenn du mit Uli Bayer unterwegs bist hier, der sagt dir, die lernen die Fische. Also sagt der Arlinghaus auch. Das Karpfen lernen, Fische lernen. Lernen die Aale nicht?
Heinz, das sind die, weil so die vielleicht schon 7-mal am Haken gesessen haben. Ja. Wenn die etwas
das kann denn schon sein, wenn, ach, wie soll ich das jetzt, das ist ja auch nicht jetzt das einfachste Thema, das mal so zu beschreiben, was du da jetzt von mir wissen möchtest.
Aber ich sag mal ganz
kurz. Ein Aal frisst zum Teil die natürlichste Nahrung der fast aller Fische, die vom Grund irgendwas aufnehmen in den Gewässern. Sind Mückenlarven. Und die sind sehr klein. Fische saugen den Köder an. Die beißen ja nicht rein, die saugen an. Und deshalb, da darf man dann ruhig mal drüber nachdenken. Und dann liegt da auf einmal so ein Tauwurm, so groß wie ein Daumen. Nö, darf man alles ein bisschen feiner mal machen.
Und? Also ich kann da zum Beispiel geben. Ja. Ich habe also in meinem Leben viel Aale geangelt und schon, wie gesagt, als normaler Plumpsangler. Weißt du, schweres Blei, ein Vorfach, Haken, Wurm draus, rausgefährt, Bissanzeige eingehängt, Rolle zu. Nicht fertig. Ja. Das war so unsere Angelmethode.
Sag doch mal schnell der Bissanzeige. Wie hast du den gemacht?
Also ich selber bin ja noch ein Freund von der Aalglocke. Nicht? So. Allerdings nicht an der Rute vorne angeklebt, sondern ich hänge den Bissanzeiger in die Schnur, in einen Ring, der Aal die Gelegenheit hat, 1,5 Meter zu ziehen, wenn die Rute steil steht oder ähnliches, bevor das Ding dann hochschlägt. Also so haben wir immer auf Aal geangelt, also stumpf einfach. Und dann hat Jörg mich mal mitgenommen und das war für mich eine Sternstunde. Also wir sind über Tag an ein Gewässer gefahren, wo Jörg mir gesagt hat, wir werden da sehr gut Aal fangen. Ich habe gedacht, der spinnt, übertreibt sich auch manchmal ein bisschen. Also sind wir dahin gefahren, Heinz, und er hat mit seiner Methode, also wirklich mit offenem Bügel, mit Bissanzeiger, den Aal schlucken lassen, laufen lassen, hat er mich beerdigt, auf Deutsch gesagt. Also das war wirklich eine Sternstunde. Wir haben da so viel Aale in einer Zeit gefangen, wo es nur noch wenig Aale gibt, das ist noch nicht lange her. Und das war ein Erlebnis für mich über Tag, wo ich gesagt habe, also da hat Jörg absolut recht gehabt. Also seine Methode war wesentlich effektiver als meine. Er hatte schwimmende Schnur, meine Schnur sackte durch, ich hatte Hänger. Also ich war echt frustriert. Ne, und wenn wir uns nicht so gut verstanden hätten, wäre ich gar nicht wieder mit ihm zurückgefahren.
Oh. Und Jörg, der spielt schon die ganze Zeit mit so einem Pfeifenreiniger hier, hat er zwischen den Händen. Was hat das damit auf sich?
Ja, das ist jetzt ja, ich versuche das jetzt mal so darzustellen. Ihr könnt ja nicht sehen, was ich hier mache. Okay. So ein Pfeifenreiniger, der wiegt ja nichts. Das ist so ein Stoff, da ist ein Draht drin und den kann man super gut biegen. Einfach mal biegen und dann kann man das ja gut über die Schnur hängen.
Wie ein Krückstock quasi jetzt, ne?
Genau, so ungefähr Handstock, sagen wir mal Handstock. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. So, Vorteil ist, wenn ich den schwerer haben will, tauche ich den einmal ins Wasser, weil Stoff nimmt ja Wasser auf. Dann wiegt der schon mal 3-4 Gramm mehr, schätze ich mal. Dann kann man damit richtig schön rumtricksen. Knicklichter, guck mal hier, dann kann ich das einmal zeigen hier. Ich habe ein Paket Knicklichter mitgenommen, hier knister auf. Wenn ich jetzt im Dunkeln angel, setze ich da das Knicklicht drauf. Ja, das hält super gut. So. Und wenn ich dann möchte, ziehe ich da, das ist ja nur ein dünner Draht, kann ich da sogar ein Blei rüberschieben und setzt das Teil dann wieder drauf.
Also und du kannst das der Strömung anpassen. Ne? Wenn das im strömenden Gewässer ist, kannst du unten noch ein Blei reinklemmen und je nach...
Ja, ein bisschen schwerer machen.
Ich mache jetzt mal ein Foto, das wird dann anschließend auf unserer Homepage sein. Und da sieht man dann den Bissanzeiger mit Knicklicht und Jörg sitzt da im Wintergarten von Horst. Und hat seinen Kaffee schon ausgetrunken, oder?
Kaffee? Nee, ich habe noch.
Ist er kalt?
Nee, der geht noch. Ich kann an so einem Kaffee 3 Stunden.
Ja. Ja, also das ist zum Beispiel auch ein Bissanzeiger, den hängst du in die Schnur rein. Ne?
Genau, so Angelrolle, 2 Rutenständer, dann ist der Bügel ja offen. Und dann lege ich hinter die Rolle auf den Korkgriff ein Gummiband.
Ja, wickelst um den Korkgriff ein Gummiband?
Genau, mit 2 Wicklungen oder 3 Wicklungen, damit Spannung drauf ist. Dann habe ich den Bügel ja offen. Dann lege ich die Schnur in den Gummi und hänge diesen Bissanzeiger in die Schnur vor die Rolle.
Ja, das ist ja ein doppelter Bissanzeiger dann fast. Ne?
Das ist ein doppelter Bissanzeiger.
Ein sensibler?
Ja. Sonst muss man ja immer auf den Gummi gucken, ob die Schnur rausläuft. Und das ist ein bisschen gemütlicher. Dann sieht man auch noch was von der Natur.
Ja. Guckst du tatsächlich in die Natur so ein bisschen?
Nee, ich gucke in die Natur.
Ich dachte, du guckst immer nur auf die Pose oder auf die Hutspitze.
Nee. Ja, komm, du hast gestern gefragt, was für eine Pflanze ist das? Und
ja, du wusstest sofort, das war, ne?
Ja, ich bin
Spitzwegerich. Wir waren nämlich gestern an der Sohme auch. Er hat sofort einen Spitzwegerich erkannt. Und, das hat mich erstaunt, Brennnesseln.
Ja, echt, ja, ne? Aber die kommen ja auch nicht überall vor. Da muss man sich ja schon ein bisschen schlau machen.
Aber Heinz, kann ich mal so. Ich habe ja früher auch viel mit toten Köderfisch auf Zander geangelt, gerade am Botscholder See bei uns und ähnliches. Und da sind ja bei uns überall Schafe, ist schön kurz gefressen, das Gras. Und da hatten wir echt so Pfeifenreiniger und auf die sind gar nicht gekommen. Dann haben wir immer einen Grashalm in die Schnur gehängt. Weißt du, einfach einen simplen Grashalm oder hinter einem Grashalm die Schnur geklemmt. Und dann bist du gekommen bei offenem Bügel. Und wenn dann auf einmal die Schnur oben war, dann wusstest du, hattest Biss. Und früher hatten wir ja noch die Angewohnheit, eine Zigarette zu rauchen. Wenn du gemerkt hattest, du hast Biss auf Köderfisch, der muss schlucken. Das macht man heute natürlich alles ganz anders. Aber so waren meine Erfahrungen mit Bissanzeigern.
Ne? Ich als Kind das echt lange gelernt. Ja. Wenn der Biss kommt, muss er mal eine schmücken. Ja. Und alle haben nachher auf mich geschimpft, als ich geschmückt habe mit 13.
Ja. Ne? So. Aber du hast jetzt aufgehört mit Rauchen.
Ich habe aufgehört zu rauchen. Ja. Ja, ja.
Ja. Ist auch besser. So.
Ist
auch
besser, gesünder. Brauchen wir nicht überreden.
Nee, nee. Nochmal eine Geschichte vielleicht. Ein Tipp, das haben wir auch schon mal praktiziert, wenn man ist jetzt an einem Gewässer, gerade wenn man an der Elbe angelt, manchmal auf Zander, und da muss man ja bis an die Schmerzgrenze ranangeln, das heißt bis an die Steinpackung ran, man hat häufiger Hänger.
Ja.
Da gibt es auch einen Trick bei, wie man Hänger am besten löst. Wie ist dein Trick?
Oh, den jetzt so zu beschreiben, ist nicht ganz einfach. Das heißt, also wenn man in den Steinen festhängt, dann mache ich den Bügel auf, habe die Schnur hinter dem Finger, baue einen Druckpunkt auf über die Angelrute und lasse dann los. Das habe ich früher in Schweden so gelernt, so als Kind, in den Steinen und in der Marsch.
Flitzbogentechnik, Flitzbogen.
Ja, genau. In der Südermarsch hatten wir keine Steine, da kannten wir dieses Hänger lösen nicht als Kinder. Das habe ich in Schweden dann gelernt und das ging gut. Den Köder also richtig rauskatapultieren quasi.
Wir hören so ein bisschen so ein leichtes Gegrummel.
Ja, das sind das, hier die Starfighter oder wie heißt
das? Das liegt daran, dass der Fliegerhorst Leck ist ganz in der Nähe hier, nördlich von Breestedt.
Und das ist irgendwie so ein Manöver im Augenblick gerade, also die fliegen hier immer drüber.
Wenn ich so bei dir aus dem Fenster gucke, sehe ich gerade so schöne, wunderschöne Astern. Du hast ja einen schönen Garten gepflegt.
Das ist, wie gesagt, also ich lebe hier im Paradies, weißt du nicht. Ja. Also ich habe wirklich ein schönes Grundstück und das ist alles picobello gepflegt.
Ja, also Flitzbogentechnik, also Druck aufbauen und schießen lassen. Ja. Und manchmal löst sich der Köder wieder. Wir haben ja auch mal, was hatten wir mal? Wir hatten mal Horst, war das an der Stör oder wo wir geangelt hatten? Da sagtest du, wir haben mal telefoniert mit den Fischen. Ne? Wie war das? Mal aufgeklopft?
Das, nein, das ist, wenn du jetzt einen Aalbiss hattest, weißt du, und der Aal sich ins Kraut festsetzte, dann haben wir die Rute oder Spannung gesetzt und dann immer mal auf die Rute geklopft, weißt du.
Manchmal löst er sich dann wieder.
Wirklich,
ne?
Also wenn man nicht die Nerven verliert, weißt du, und du hältst ihn schön unter Spannung, dann löst sich der Aal, weißt du, und dann hast du da drauf geklopft und dann funktionierte das. Ne?
Hein ist übrigens auch noch bei uns, der ist ganz still geworden. Hein, hast du noch einen Tipp, wenn man Hänger löst, am besten, wie machst du das?
Was
denn? Hänger, ein Hänger.
Wenn ich einen Hänger habe, dann ziehst du erst an und dann lasse ich die Schnur erstmal locker, vielleicht runter sich wieder. Das kann ja auch sein, dass Fisch dran gebissen hat und ein Aal zieht sich ja immer in den Stein dabei. Stimmt doch, ne?
Ja.
Und wir haben ja immer den Fehler gemacht, den langen Mundschnur. Das ist beim Aalangeln genau dasselbe, eine kurze Mundschnur. Ne, und dann passt man schon auf. Kriegst meistens nicht wieder los, du reißt den meistens den Haken ab. Das ist ja, die Steine sind ja auch scharf unten, ne, an der Kante. Das sind ja alles Granitsteine, ne?
Deswegen macht man ja auch immer ein monophiles Vorfach. Der Haken ist immer aus monophiles Schnur, während die Hauptschnur ja in der Regel eine geflochtene ist und die ist sehr empfindlich.
Geflochtene kannst du
vergessen.
Monophile.
Gab's doch gar nicht früher. Als wir noch jung waren, gab's das gar nicht.
Da muss auch keine geflogen. Ein
hat noch mit gedrehten Pferdehaar geangelt.
Ich habe das ja immer anders gemacht. Ich habe dann wenn du beim Steppen bist, dann kannst du eine 16er nehmen eine, oder eine 14er nehmen und eine 11er Mundschnur. Aber beim Aalangeln musst du das 30 oder 25 runtergehen, denn du, wenn der fest ist, reißt du sowieso ab. Und wenn der 5, heutzutage eine 25er Schnur, die ist so stark, das ist Wahnsinn. Das ist eine 50er Schnur von früher, eine 25.
Eine Geschichte nochmal, auch mal eine meiner Lieblingsangelarten, Meerforellen angeln. Du angelst ja auch gerne Meerforellen auf verschiedene Art und Weise, Horst auch, fischt da 1000 Würfe. Da gibt es auch so ein paar Tricks, ein paar Tipps, die man den Leuten mitgeben kann. Ich sage mal, wenn man an ein unbekanntes Gewässer kommt oder so, man sollte erstmal den ersten Wurf machen von Land aus, weil viele Fische, die verscheucht man, wenn man gleich ins Wasser rein stolpert.
Beim Küstenangeln, absolut, ist so, ne? Absolut korrekt.
Was gibt es noch für Tipps vielleicht fürs Meerforum, für die Meerforellenangler? Spinnstopps machen ab und zu mal, ne?
Ja, die sind auch wichtig, weil die meisten Bisse kommen im Spinnstopp. Das kann man ganz leicht erklären. Das kommt, einmal ist es der Effekt, wenn man stoppt, Sandaale, die wollen sich reindrehen in den Grund, wenn die verfolgt werden. Aber der Punkt ist eher, ein Köder, den wir drehen, ein Fisch kommt von hinten, der will den Köder ansaugen, das geht nicht, weil wir den Köder drehen. Der ist ja in Bewegung.
Ja.
In dem Augenblick, wo wir abstoppen, kann er den ansaugen. Logisch, ne?
Oder raufbeißen, wie ein Hecht beispielsweise.
Nee, Hecht saugt auch an. Wenn er den Kiemdeckel so auf... Ja. Jeder Fisch, außer Muräne, die haben einen doppelten Kiefer, der dann rauskommt. Alle anderen Fische saugen den Köder an. Mit Unterdruck. Deshalb sind Stops, dieses Gummifischangeln, fallen lassen, lose Schnur ansaugen.
Faulenzer-Technik, ne?
Ja, ansaugen.
Horst, hast du noch vielleicht einen Tipp für die Meerforellenangler? Du gehst ja nicht mehr Meerforellenangler, hast du mir erzählt.
Gar nicht, will ich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe ja die Hochzeit der Meerforellenangelei mitgemacht. Weißt du, im Augenblick ist das ein bisschen zäh. Aber wie gesagt, Heinz, als wir zum Meerforellenangeln gehen, waren wir allein am Strand. Heute ist das Volkssport. Wenn ich am Wochenende am Strand gehe, sind die allen gute Plätze belegt. Nicht? Aber,
und die wollen uns ja noch erzählen, wie wir das machen sollen.
Ja. Guck mal, ich habe das ja noch mitgemacht, was, als wir jetzt noch keine geflochte Schnur gab, da haben wir mit monofiler Schnur gefischt, haben unsere Meerforellen gefangen. Heute mit der geflochtenen Schnur merkst du alles viel besser. Und wie gesagt, es gibt die Köder, werden auch immer wieder verändert. Im Augenblick in aller Munde sind die sogenannten Inline-Köder, weißt du, die eben los auf der Schnur laufen. Nicht? Und diese haben wir den Vorteil, was, wenn du dann einen Drillstopp machst oder Spinstopp machst, dass die so schön runtertrudeln und sich auf den Sand legen. Und gerade, also früher haben wir uns ja immer nur so Tigergrund gesucht, Steine und wo viel Kraut ist. Und heute fangen wir auch schon auf reinem Sand, da wo die Sandspielinge sind. Und da ist das wirklich interessant, den Köder auch mal richtig auf den Grund fallen zu lassen und wieder anzuziehen. Ähnlich wie bei der Flattfischangelei, der Sand wird aufgespült. Nicht? Also nicht einfach monoton durchdrehen, wirklich mal einen Drillstopp machen lassen, den Köder mal runtertrudeln lassen, wieder anziehen und einfach nicht, was weißt du, man kann... leicht dazu, nachher immer einfach nur durchzuleiern, dann hast du die gleiche Geschwindigkeit. Also man muss sich zwingen, das mal da zu variieren. Ne?
Das waren schon viele interessante Tipps von allen und wir kommen so langsam zum Ende. Das Wichtigste an allem ist, das hat Horst eingangs gesagt, man muss Vertrauen in den Köder haben. Ja, wenn man kein Vertrauen hat, dann kann man gleich zu Hause bleiben. Ne? Jeder hat Vertrauen in seinen Lieblingsköder. Und Hein muss jetzt gleich auf den Bagger rauf, ne? Wollten wir eigentlich nicht verraten, aber es ist so, ne, Hein? Du baggerst immer noch, ne?
Ja, natürlich. Aber nicht mehr so, denn meistens mache ich, wenn da Reparatur ist, dann kommt er an und sagt, Hein, da ist was kaputt, kommt mal lang. Dann gehe ich hin und gucke mir das an. Ich kann dir das nicht erklären, aber wenn ich das Gerät sehe und ich höre die Geräusche, trotzdem ich schwer hören kann, was da ist. Ja, ist Tatsache.
Ja.
Er sagt ja auch immer, wie kann das angehören? Dann habe ich gar nicht gehört. Ja, aber das. Und dann sage ich, ja, da musst du mocken. Aber mir lässt das ja keine Ruhe. Ich muss ja selbst auch auf dem Bock mal sitzen. Und dann setze ich mich auf den Bock und wenn er dann steht er und guckt. Ich verstehe das nicht. Ich schüffel den ganz so ganz langsam. Und das wackelt nicht, ob es stehende der Rute ist. Du legst ihn stehen, die ist nicht runterfallen. So ruhig hast du die Schüffel in der Luft. Erfahrungssache.
Ja. Genau, das war es. Die Spezialität ist ja das Backen mit dem Seilbacker. Ja. Das können nur noch wenige. Was er steht am Kiesloch mit dem Seilbacker und holt aus großer Tiefe eben was so die, ja, die Kiessachen hoch. Und da, das ist seine zweite Leidenschaft.
Oh, das hat man bei einer Firma gelernt und habe gute Meisters gehabt. Ich hatte 6 Stück, die bei uns auf dem Seilbacker, ja, saßen.
Naja, von und Horst hat mir schon 900, vorher gesagt. Und
960 Mann waren wir.
960 Mann?
Ja, als ich anfing.
Horst hat mir schon vorher gesagt, wenn das Thema Bagger kommt, dann redet Hein bis heute Abend. Und sitzen wir bis heute Abend noch hier?
Nein, nicht mehr so doll.
Und darf ich nicht
so. Aber wenn da was Neues kommt, ja, an Geräte, dann bin ich da und gucke mir das an. Und ich, mein Urteil wird ja auch immer gefragt. Was sagst du zu dem Gerät? Ist das gut? Lotter mal loben.
Lotter mal loben.
Zu arbeiten. Dann kann, genau, ich dir sagen, wie das Gerät ist.
Ist wie mit den Angelrollen, Lotter mal loben, lass ich mal
genau
laufen.
Genau dasselbe.
Ne?
Horst kommt auch an und ein.
Ja.
Kannst du nicht kaum um den Rollen noch kicken alle?
Ja. Ja,
mach ich.
So sei dein Hut. So sieht das aus. Vielen Dank, Hein. Vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Horst. Hein muss auf den Bagger und wir alle hören wieder rein, wenn es heißt, Rute raus.
Der Spaß beginnt.
Hein hat das Schlusswort gehabt. Schönen Dank, Jörg. Schönen Dank.
Hein. Heute mal begriffen, ne?
Ja, heute hast du es begriffen.
Tja, diese und alle anderen Folgen von Rute raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD-Audiothek.